kein seriöser Wissenschaftler der Welt ist der Meinung, dass die Kernfusion, Photovoltaik, PV in Kombination mit elektrochemischer Energiespeicherung obsolet machen würde. Das soll man mal ganz klarstellen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Liebes Publikum, das Thema Kernfusion, das wird in letzter Zeit immer gerne von Bundespolitikern mit der Energiewende irgendwie verknüpft. Und das wollen wir heute mal hinterfragen. Und dazu haben wir ja den Experten im deutschsprachigen Raum für Fusionsenergie eingeladen, und zwar Professor Christoph Kirchlechner. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich auf den Tag. Herzlich willkommen.
Herr Kirchlechner, Sie sind Professor für nanostrukturierte Funktionsmaterialien am KIT und Leiter des Instituts Werkstoff- und Grenzflächenmechanik. Ja, die Kernfusion, man kann es nicht anders sagen, erlebt gerade so eine politische Renaissance, muss man sagen. Das ist dann auch sehr, sehr viel in den Medien immer wieder diskutiert worden. Bundeskanzler Merz sogar, der hofft, dass die Windräder überflüssig macht in Zukunft. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Befürchten Sie, dass das Forschungsthema, Ihr Forschungsthema so politisch instrumentalisiert wird und gleichzeitig damit auch ein Ausbremsen der Energiewende vielleicht einhergeht?
Der aktuelle Hype ist natürlich ein Fluch und ein Segen für uns in der Fusionsforschung. Auf der einen Seite sehen wir natürlich, dass das, was wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte geleistet haben, jetzt zu Durchbrüchen führt. Die sind definitiv vorhanden in der Plasmaphysik, teilweise in der Laserfusion, aber auch in der Technologie. Und das hat eine der Grundlagen geschaffen, warum Fusion jetzt in Diskussion ist. Das zweite ist natürlich, dass wir energiewirtschaftlich die letzten 4 Jahre im Dauerkrisenmodus sind. Russischer Angriffskrieg in der Ukraine ist ein Beispiel. Jetzt der Iran-Krieg ist ein zweites Beispiel. Und das alles einhergeht mit einer sehr lauen Wirtschaft, die unter den hohen Energiepreisen kämpft und damit eben die Politik auf den Plan ruft, was können wir denn nicht noch alles tun, um die Energiepreise für unsere Bevölkerung zu reduzieren. Und da ist es eben Fakt, dass die Fusion die einzige Energieform ist, die wir im Moment noch nicht bespielen. Und der große Wunsch, die große Hoffnung ist, dass Fusion hier zukünftig eine große Rolle spielen kann. Und deshalb haben wir Rückenwind.
Jetzt nehmen ja auch unsere Hörer, glaube ich, sehr breit wahr. Die sind alle energietechnisch sehr versiert, dass eben die Fusionstechnologie immer auch in aktuelle Energiewendedebatten mit eingewebt werden. Einige Leute wollen diese Dinge jetzt gegenseitig ausspielen. Jetzt nochmal ganz konkret. Hat diese Technologie, die wir heute hier bereden, irgendwie aktuell mit der Energiewende in diesen Debatten was zu tun?
Mit der Energiewende insgesamt auf alle Fälle. Nur ich glaube, auf das, wo Sie hinaus wollen, ist, hat es was damit zu tun, ob Deutschland seine selbstgesteckten Ziele bis 2045 schafft oder nicht. Und da kann man sagen, dass aus meiner Sicht bis 2040, 2045 wahrscheinlich der Beweis gelungen sein wird, dass Fusion zur Energieversorgung der Zukunft beitragen wird. Diesen Beweis werden wir 2040, 2045 haben. Das, was wir aber noch nicht haben, ist, dass die Fusion so substanziell ausgerollt worden ist, dass sie ihre Versprechen erfüllt, nämlich günstige Energie, sicher, planbar und sauber. Das wird 2045 allein aufgrund der Zeitschiene, die die Probleme in der Fusion vorgeben, die die Finanzierung vorgibt, das werden wir 2045 noch nicht geschafft haben. Und deshalb wird es bei dem selbstgesteckten Ziel, 2045 CO2-neutral zu werden, in Deutschland wird die Fusion hier keinen substanziellen Beitrag leisten.
Haben Sie denn eine Prognose so ungefähr? Also was denken Sie, wann wird die Kernfusion dann wirklich wirtschaftlich laufen in Deutschland?
Da muss man sehr stark aufpassen, wem man zuhört und was man glaubt. Und vielleicht bin ich als Wissenschaftler auch nicht die richtige Person, diese Frage zu fragen, weil es gibt immer zwei Extreme. Die eine ist, was wäre, wenn wir all in gehen würden, alles Geld dieser Welt in die Fusion? Und das andere ist, was wäre, wenn wir so weitermachen wie bisher, also wie die letzten 3 Jahrzehnte? Da tut sich dann ein Spalt auf, der viele Fusionskonstanten dick sein würde. Also wenn wir es vielleicht ganz konkret beleuchten, es gibt Risikokapitalgeber und Startups, die die erste Kilowattstunde Strom schon für ungefähr 5 Cent pro Kilowattstunde, glaube ich, 5 Dollar Cent verkauft haben und das im Jahr 2034. Die wollen da mehrere 10 Kraftwerke in den USA bis 2050 gebaut haben. Das halte ich persönlich für nicht machbar. Nicht unter den Versprechen, die Fusion so normalerweise braucht, um erfolgreich zu sein, nämlich sicher, sauber, planbar, günstig. Unter diesen Voraussetzungen wird das nicht gehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich das ansieht, was man in Deutschland und deutsche Startups versprechen, dann ist es in Richtung eines Demonstrationskraftwerks in den 2030er Jahren, also 2038, 39. Das ist durchaus absolut machbar, dass man Ende der 2030er Jahre einen Demonstrator hat. Der wäre aber nach all dem, was ich persönlich einschätzen würde, noch nicht so, dass er zuverlässig 5 Jahre durch im Gigawattbereich elektrische Energie für uns bereitstellen würde. Das würde 2040 nicht gehen.
Sie haben das ja gerade schon sehr, sehr schön so zusammengefasst, dass es nicht diesen einen Durchbruch gibt und dann läuft die ganze Sache so in Zukunft, sondern es sind eben ganz, ganz viele unterschiedliche Stufen. Ich habe jetzt gerade schon so rausgehört, wissenschaftliche Durchbrüche, da gab es schon einige. Demonstrator, haben Sie jetzt gesagt, eher so in der Zukunft. Pilotanlagen, kommerzielle Kraftwerke sowieso weit in der Zukunft. Also im Moment stehen wir tatsächlich so zwischen wissenschaftlichen Durchbrüchen und Demonstrator oder wo ist das genau?
Wir können es ganz einfach aufteilen. Wir könnten sagen, es gibt Wissenschaft und Plasmaphysik auf der einen Seite. Dann gibt es die Technologie, die aus der Plasmaphysik die Energie rauszieht und das Ganze in ein Kraftwerk baut. Und dann gibt es die gesellschaftliche Komponente. Und in all drei muss es Durchbrüche geben. Die aktuelle Förderung ist für mich einer der großen gesellschaftlichen Durchbrüche, die die Fusion möglich machen. Ohne die würde es nicht wirklich weitergehen mit der Fusion. Auf der Seite der Plasmaphysik, da haben wir natürlich mit ITER zum Beispiel eine Anlage, die in Cadarache entsteht, die in den frühen 2030er Jahren dann endgültig in Betrieb genommen werden soll. Da hätten wir dann zum ersten Mal ein Werkzeug, mit dem wir die Plasmaphysik an einem real großen Instrument eben machen könnten und zum ersten Mal in einem Magneteinschlussverfahren nachweisen könnten, dass Q größer 10 möglich ist. Wäre ein riesengroßer Durchbruch, wiewohl in der Community keiner mehr auf diesen Durchbruch warten will, weil wir nach all dem, was wir bisher wissen, genau verstanden haben, warum wir diesen Q größer 10 oder Q größer 1 noch nicht geschafft haben. Das ist relativ klar von der Physik her, dass man mit den bestehenden Anlagen das nicht erreichen kann. Und dass wir einfach größer werden müssen, das dauert Zeit, ITER wird es zeigen. So, und last but not least noch technologisch. Technologisch gibt es dann natürlich ganz viele Dinge, die wir klären müssen. Das wären aber keine so großen Durchbrüche, die medial dann wie die Sau durchs Dorf getrieben werden würden, sondern das sind oftmals relativ einfache Dinge. Und da möchte ich eines nennen, das wir ganz vor nicht allzu langer Zeit gehabt haben. Wir haben es geschafft, dass man für das Brutblanket, das ist ein wichtiger Bauteil da drinnen, dass man industrielle Fertigungsverfahren für die Werkstoffe des Brutblankets anwendet. Das mag jetzt nicht wirklich sonderlich hoch komplex klingen. Tatsächlich senkt das aber die Kosten für ein Fusionskraftwerk um mehr als eine Größenordnung und macht damit Fusionsstrom wahrscheinlich dann wirtschaftlich kompetitiv.
Jetzt kommt Werbung.
An alle Projektentwickler, Anlagenbauer und Investoren: Ihr plant ein Batterieprojekt, eine größere PV-Anlage oder eine Anlage mit Netzbezug oder Einspeisung? Dann braucht ihr früher oder später eine Trafostation und genau da wird's oft kompliziert.
Allerdings, denn mit der Station alleine ist es meistens nicht getan. Netzbetreiberanforderungen, Schutztechnik, EZA-Regler, Fernwirktechnik und die Abstimmung der einzelnen Komponenten, die können schnell viel Zeit und Nerven kosten.
Aber genau dafür, da gibt es jetzt die MS Elektro GmbH. MS Elektro ist ein Hersteller von schlüsselfertigen Trafostationen und schlüsselfertig bedeutet hier wirklich eine komplette One-Stop-Solution aus nur einer Hand.
Auf Wunsch inklusive EZA-Regler, Fernwirktechnik und allen erforderlichen Komponenten. Auch die technische Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber übernimmt dann MS Elektro für euch.
Also egal ob Batteriespeicherprojekt, PV-Anlage, Volleinspeisung, reiner Netzbezug oder eine komplexe Mischung Mischanlage. MS Elektro entwickelt die passende Lösung für euer Projekt und liefert die Trafostation anschlussfertig aus.
Das bedeutet für euch weniger Schnittstellen, klare Verantwortlichkeiten und ein Ansprechpartner für das gesamte Projekt von der Planung über die Fertigung bis hin zur fertigen Trafostation.
Und das Ganze, logisch, wird in Deutschland geplant und gefertigt. Qualität made in Germany. Und besonders praktisch dabei, nach Eingang eurer vollständigen Anfrage über das Online-Formular, da erhaltet ihr innerhalb von 48 Stunden ein Angebot von MS Elektro. Versprochen.
Also, wenn ihr für euer nächstes Energieprojekt eine wirklich schlüsselfertige Trafostation benötigt, stellt eure Anfrage jetzt direkt unter www.ms-elektro.gmbh/Anfrage. Den Link findet ihr wie immer unter dem Podcast.
Also, das Unternehmen heißt MS Elektro GmbH, schlüsselfertige Trafostationen, alles aus nur einer Hand.
An dieser Stelle, liebes Publikum, wir klären ja in diesem Podcast nicht nur, wann die Fusionskraft potenziell irgendwann kommen könnte. Herr Kirchlechner, das haben Sie gerade schon, glaube ich, sehr gut beantwortet. Wir wollen jetzt auch erklären, wie es denn eigentlich funktioniert und am Ende des Gesprächs vor allem auch mal sehen, naja, wenn es irgendwann sozusagen ein Fusionskraftwerk gibt, das die ersten Kilowattstunden dann auch liefert in Deutschland, ob das eigentlich energiewirtschaftlich für uns dann überhaupt noch sinnvoll ist. Jetzt fangen wir mal an. Kernfusion. Herr Kirchlechner, das ist natürlich sozusagen der Counterpart von der Kernspaltung, die wir hier ja viele Jahrzehnte lang in Deutschland auch kennen. Können Sie das mal ganz simpel erklären für jemanden, der nicht in Physik, nicht in Chemie, vielleicht auch noch nicht mal in MINT-Wissenschaften drin ist? Was ist das überhaupt?
Ganz einfach formuliert, verwenden wir zwei Atomkerne. Die bringen wir so knapp zusammen, dass sie nicht chemisch reagieren, sondern dass sie einen Atomkern, einen neuen, bilden. Und dabei wird Energie frei. Das funktioniert in der Sonne jeden Tag, beispielsweise mit zwei Wasserstoffkernen. Die stoßen dort drinnen aufgrund der sehr hohen Temperaturen und bei der Sonne auch aufgrund der enormen Drücke ausreichend nahe zusammen, überwinden alle abstoßenden Kräfte im Atomkern und fusionieren dann. Das ist genau das, was wir machen wollen. Wir wollen zwei Atomkerne möglichst schnell, möglichst oft zusammenknallen zu lassen, damit ein neuer Atomkern entsteht. In unserem Fall aus Wasserstoff und Tritium, das ist ein Wasserstoffisotop, würde Helium entstehen und dabei wird ein Neutron frei und dieses Neutron hat eine enorme Energiemenge.
Okay, und wie funktioniert das dann in so einem Reaktor technisch? Und vor allem auch für, glaube ich, alle hier interessant, wie wird dann wirklich auch Strom am Ende daraus erzeugt?
Ein Fusionskraftwerk ist ein ganz normales kalorisches Kraftwerk. Also so wie ein Gaskraftwerk oder wie Braunkohlekraftwerk oder wie ein eben Kernspaltungskraftwerk, wird zuallererst einmal Wasser zu Dampf erhitzt und dann in einer Turbine abgearbeitet zu Strom. Das heißt, der große Unterschied ist eigentlich nur, wie wir den Wasserdampf heizen. Und hier verwenden wir eben diese Fusionsreaktion, wo wir eben ein Plasma aus Wasserstoff und Deuterium im gängigsten Verfahren über einen magnetischen Einschluss, über einen magnetischen Käfig, wo einsperren müssen. Dann kommt es zu der Fusionsreaktion, die Neutronen fliegen raus und die haben die Energie innewohnen und dann haben wir noch ein paar so kleine Tricks auf Lager, damit die Energie der Neutronen dann das Wasser erhitzt.
Was ist denn jetzt der große Unterschied zu der Kernspaltung von Uran-235 oder zu Plutonium sozusagen jetzt bei dieser Kernfusion? Ich stelle mir vor, jetzt müssen irgendwie die beiden Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern verschmilzen. Dabei entstehen, wie gesagt, diese Energie und daraus macht man dann Strom. Was ist denn der große sozusagen systematische Unterschied zwischen diesen beiden Modellen?
Also von der Physik her ganz einfach, die Kernspaltung, die läuft spontan ab. Das heißt, der Stoff, der würde von alleine zerfallen. Bei der Kernfusion haben sie in der Regel die Bedingungen nicht gegeben, dass die beiden fusionieren. Anders formuliert, sie bringen die in der Natur nie auf ausreichend viel Schwung, dass sie nahe genug aneinander kommen und eben einen neuen Kern bilden. So, das ist von sehr großer Relevanz, denn dadurch ist bei der Fusion eine nukleare Kettenreaktion, das Verselbstständigen dieser Reaktion, ist ausgeschlossen. Weil sobald die Bedingungen, die wir brauchen, um die Fusion herzustellen, sobald diese Bedingungen zusammenbrechen, würde die Fusion unmittelbar zum Erliegen kommen. Und aus diesem Grund ist die Fusion auch intrinsisch sicher. So Szenarien wie Fukushima oder Tschernobyl sind eben physikalisch ausgeschlossen.
Können Sie das nochmal erklären? Man würde mal irgendwie den Druck über die Magneten rausnehmen, das Plasma würde erlöschen und damit würde diese Reaktion komplett in Millisekunden abgeschaltet werden. Und Kettenreaktion gibt es ja sowieso nicht, insofern wäre es dann einfach tot oder wie muss man sich das vorstellen?
Damit wäre die Reaktion von sich aus komplett sofort unterbunden. Das heißt aber noch nicht, dass ich dann sofort in mein Fusionskraftwerk hineinspazieren darf. Denn das, was die Kernspaltung und die Kernfusion gemeinsam haben, ist, dass bei beiden Neutronen entstehen. Und diese Neutronen sorgen dafür, dass dauerhaft die Umgebung aktivieren. Das heißt, wenn ein Neutron aus der Fusionsreaktion rausfliegt, dann trifft es unseren Werkstoff, unseren Stahl, unser Wolfram und sorgt dafür, dass Radionuklide entstehen. Und diese Radionuklide haben eine gewisse Halbwertszeit. Und bis die abgeklungen sind, kann man ein Fusionskraftwerk, das Innere, auch nicht betreten. Das Schöne daran ist jetzt aber, dass wir die letzten 30 Jahre nicht geschlafen haben. Die letzten 30 Jahre wurden Werkstoffe angedacht, die eben niedrig aktivierbar sind. Was heißt das? Obwohl die kurzfristig radioaktiv werden, klingen sie relativ schnell ab. Es entstehen keine langlebigen radioaktiven Elemente. Und damit können wir ein Fusionskraftwerk nach einem gewissen Zeitraum komplett recyceln. Das heißt, Sie können es zwar nicht betreten, aber nach ungefähr 200 Jahren können Sie es komplett in den Werkstoffkreislauf zurückführen. Es besteht kein Endlagerbedarf.
Wow, also Sie sagen, es muss gar keine Atommüllendlager geben, wie zum Beispiel in Deutschland gibt es ja dieses Gorleben-Zwischenlager. Ein Endlager wird immer noch gesucht für diese Atomkraft, die wir jahrelang betrieben haben. Das wäre ja ein Riesenvorteil gegenüber der Atomkraft, dass man einfach gar kein Endlager für diese ausgebrannten Stoffe braucht.
Also aus jetziger Sicht schaffen wir es zum allergrößten Teil in einem Kraftwerk genau auf solche niedrig aktivierbaren Stähle zurückzugreifen. Es kann sein, dass an einigen speziellen Stellen das nicht gelingt und dann wird man Müll bekommen, der länger als wie 300 Jahre eben zwischenzulagern ist. Da muss man dann genau schauen, wie lange das der Fall ist. Am Ende des Tages sind wir aber hier in einer Diskussion, die Wissenschaft nur vorgeben kann. Wir können diese Materialien entwickeln. Auf der anderen Seite, ob sie sie dann wirtschaftlich durchsetzen werden, das entscheiden leider nicht wir in der Wissenschaft. Es könnte sein, dass einfach durch die Zuverlässigkeit auch hin und wieder auf anderes zurückgegriffen werden könnte. Bin davon überzeugt, dass das nicht in Deutschland passiert, aber international, wenn man vielleicht die Konkurrenz aus China anschaut, dann könnte das sein, ein Weg, wie die Fusion im Vergleich zu uns beschleunigen.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen zur Funktionsweise. Jetzt, wenn dieses Plasma 100 Millionen Grad, habe ich gelesen, heiß ist, wie muss man sich das vorstellen? Weil das ist ehrlich gesagt für Laien völlig unvorstellbar. Warum schmilzt dann der Reaktor nicht? Wie funktioniert das?
Das ist genau die ganz, ganz große Herausforderung, wo wir hier nicht am KIT, Karlsruhe Institut für Technologie, sondern eher wo unsere Kolleginnen und Kollegen vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und Greifswald die weltweiten Experten sind. Und zwar, also im Prinzip der Vatikan der Fusion sitzt, der Fusionsphysik, der sitzt in Garching. Wir bauen im Prinzip einen magnetischen Käfig. Das heißt, das Plasma, das sind ja geladene Atomkerne, die kommen nie mit meiner Wand in Berührung. Schlichtweg deshalb, weil über das magnetische Feld eben die in einem Schlauch eingesperrt sind, der die Wand nicht berührt. Und eine der ganz großen Herausforderungen in dieser Plasmaphysik ist, dass man eben diesen Zustand stabil betreiben kann, sodass eben der Fall, dass dieses heiße Plasma die Wand berührt, dass der nie eintritt. Sicherheitsrelevant wäre das, es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn das passiert, in dahingehend, weil die Wand kaputt wäre, aber es würde die Bevölkerung außenrum nichts merken, außer dass das Kraftwerk nicht mehr läuft.
Und trotzdem muss ja irgendwie Energie aufgewendet werden, sogar sehr viel Energie aufgewendet werden, um eben dieses Plasma auf 100 Millionen Grad Celsius zu erhitzen. Wo kommen diese Brennstoffe, wo kommt die Energie her?
Ja, damit ich ein Fusionskraftwerk starte, muss ich zuerst einmal viel Energie aufwenden, um das Plasma aufzuheizen. Das schließt beispielsweise aus, dass ein Fusionskraftwerk alleine kaltstartfähig ist. Also die Eigenschaft hat, dass es im Inselbetrieb alleine wieder selbst ans Netz geht. Klammer auf, das können auch sehr wenige Wasserkraftwerke beispielsweise oder auch andere kalorische Kraftwerke haben da oft ein Problem damit. Also es ist schon eine Eigenschaft, die nicht jeder erfüllt. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass wir im Betrieb kontinuierlich unser Plasma heizen müssen. Das heißt, nicht alles, was wir an thermischer Energie da drinnen, an Fusionsenergie erzeugen, werden wir auch dann wirklich abgeben können an den Endkunden. Wir brauchen viel Energie, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und deshalb streben wir ja auch ein Q wesentlich größer als W10 an. Das heißt, wir wollen wesentlich mehr, wie 10-mal mehr Energie aus dem Plasma rausnehmen, als wie wir reinstecken müssen.
Herr Kirchlechner, wir haben jetzt gehört, die Kernfusion, die hat wahnsinnig viel Potenzial. Das dauert, das ist sehr, sehr teuer, aber potenziell könnte das zum riesen internationalen Energieerfolg werden. Was würden Sie denn sagen, was ist denn am ehesten noch so eine Hürde, vielleicht so eine Gefahr, woran sie am Ende doch scheitern könnte?
Eine Gefahr, die man aufs Erste vielleicht gar nicht so richtig denkt, das könnte der menschliche Faktor sein. Haben wir ausreichend viele Köpfe, kluge Köpfe, hochtalentierte Köpfe, die die Fusion ermöglichen? Und dahingehend, glaube ich, müssen wir investieren in unsere Jugend. Wir müssen die Ausbildung stärken. Das werden wir am KIT machen. Also beispielsweise in unseren Masterstudiengängen werden wir Schwerpunkte anbieten, die Druckbetankung im Bereich Fusion haben, damit wir dann für den Zukunftsmarkt nicht nur wissenschaftlich gerüstet sind, sondern vor allem auch die Leute zur Verfügung haben, die das Ganze ermöglichen werden.
Ja, liebes Publikum, wenn ihr neue Technologien fernab der überhitzten öffentlichen Debatten von Forschenden eingeordnet bekommen wollt, dann drückt doch gerne auf Abonnieren oder bewertet unseren Podcast in eurer App. Ja, Sie haben jetzt gerade schon so mit den Hürden im Prinzip angefangen, die es gibt und warum wir auch erst wahrscheinlich in Jahrzehnten tatsächlich dann Kraftwerke hier sehen werden. Da würden wir jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Sie haben das jetzt gerade schon beschrieben, so diese Problematik mit dem Plasma, das tatsächlich irgendwie hinzubekommen, dass das dann sicher ist. Ansonsten, was gibt's denn noch für Hürden, die jetzt im Moment noch so im Weg stehen und aus dem Weg geräumt werden müssen?
In meinen Augen reden wir da vor allem über technologische Hürden und derer gibt es in meinen Augen auch drei. Das erste ist, dass wir genauso viel Brennstoff haben, wie wir brauchen, aber weder mehr noch weniger. Ich gehe später darauf ein, vielleicht nur die zweite und dritte Hürde. Zweite ist, wir brauchen geeignete Materialien, die diese harschen Bedingungen in einem Fusionskraftwerk überleben. Und zwar nicht nur für 5 Minuten. Das heißt, bei den Materialien ist gar nicht die Frage, ob ich Fusion einschalten kann oder ob ich es einmal betreiben kann. Vielmehr ist die Frage, kann ich es für 5 Jahre mindestens stabil betreiben, weil die Betriebsdauer und die Auslastung ist unmittelbar für den Preis der Kilowattstunde, die ich verkaufen kann, verantwortlich. Und nur dann, wenn ihr Fusionskraftwerk wirklich halbwegs permanent betreiben kann, wird es kompetitiv sein. So, und die dritte große Herausforderung ist im Bereich der Regulatorik, dass man einfach so schnell wie möglich und so gut wie möglich kluge Regulatorik findet, die auf der einen Seite den Bevölkerungsschutz ganz wichtig und massiv als oberstes Gebot vor sich herträgt, aber auf der anderen Seite technologieoffen und wenig Bürokratie bietet.
Gut, dann fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Argument an. Sie sagen, wir brauchen ausreichend, ich glaube Wasserstoff meinen Sie damit, aber andere Materialien auch, aber nicht zu viel. Wie meinen Sie das denn?
Also die Fusion läuft ja so ab, dass wir Deuterium als ein Wasserstoffisotop mit Tritium als das zweite miteinander fusionieren. Deuterium kommt natürlich ausreichend vor, das kriegen Sie als Meerwasser für alle Zeiten ausreichend viel raus. Kein Problem. Anders ist es beim Tritium. Tritium ist das radioaktive Isotop von Wasserstoff und das kommt zumindest auf Seehöhe, also hier bei uns, nicht natürlich vor. In der oberen Atmosphäre gibt's aber weltweit auch nur 3-4 Kilo Tritium. Das heißt, das Tritium müssen wir selber erbrüten. Und wie macht man das? Das ist ein Bauteil, das nennen wir Brutblanket. Da drinnen fängt kommt das Neutron daher. Dieses Neutron trifft auf ein Lithium-6 und dieses Lithium-6 zerfällt dann im Prinzip und bildet ein Tritium. Die Kunst dabei ist jetzt, dass pro Fusionsreaktion nur ein Lithium-6 ein Neutron einfangen könnte, weil nur ein Neutron entsteht. Das heißt, damit es wirklich funktioniert und austariert wird, müssen wir zwischenzeitlich einen sogenannten Neutronenmultiplikator einbauen. Und dieser Neutronenmultiplikator, der muss genau so viele Neutronen machen, dass wir eben ausreichend viel Tritium dann am Ende des Tages rauskriegen. Wenn Sie zu wenig Tritium haben, ja, dann haben Sie keinen Brennstoff mehr. Dann würde das Werk sofort oder relativ schnell stoppen. Wenn Sie jetzt aber zu viel Tritium haben, dann haben Sie natürlich eine Herausforderung, weil Sie das müssen Sie einerseits speichern und andererseits hat Tritium natürlich Proliferationsrisiken. Da müssen Sie sehr genau drauf aufpassen.
Und kann man irgendwie ein System bauen, wo sich diese Verhältnisse zwischen diesen Elementen irgendwie selbst reguliert? Oder muss man das wirklich perfekt ausarbeiten, sodass so ein Kraftwerk dann, keine Ahnung, irgendwie mal 2-3 Stunden läuft autark? Oder kann man das irgendwie sozusagen entwickeln, dass das eben ein selbstbalancierendes System am Ende ist?
Genau das ist die Herausforderung in der Fusion. Sie schaffen es jetzt nicht, dass Sie ins Labor gehen und dann mit 2 Reagenzgläsern da hin und her schütten und dann am Ende des Tages sagen, so, jetzt habe ich genau mein Verhältnis. Was wir machen ist, wir rechnen das Ganze mit Computermodellen aus. Da haben wir sehr, sehr gute, schnelle Codes bereits und designen unser Kraftwerk auf dieser Basis. Das, was uns fehlt und das, was Teil der jetzigen politischen Diskussion und auch der Förderung, die wir erwarten, ist, sind jetzt die großen Anlagen, die wir brauchen, um genau diese Codes zu validieren. Das heißt, wo wir erstmals dann Werkstoffe mit den geeigneten Neutronen bestrahlen und dann schauen, ob wirklich das rauskommt, was unsere Computersimulationen versprechen. Dahingehend können wir sagen, dass bis jetzt noch nie fundamental was anderes rausgekommen ist, aber wir halt immer noch Fehlerbalken dabei haben, die den wirtschaftlichen Betrieb im Moment oder das Design noch nicht sicherstellen können.
Sie haben vorhin dieses europäische gemeinsame ITER-Projekt erwähnt. Ist das tatsächlich sowas, um da weiterzukommen in Zukunft, was Sie jetzt gerade erwähnt haben? Und vielleicht können Sie das mal ein bisschen beschreiben, worum es da genau geht.
Also ITER ist sogar ein weltweites Projekt, wird auch oft als das Friedensprojekt bezeichnet. Da ist China dabei, Russland, USA und Europa, steht in Europa, Japan und so weiter, also eigentlich eine weltweite Initiative. Hier geht es darum, ein plasmaphysikalisches Betriebsszenario für die Fusion zu bauen. Das ist eine von mehreren Anlagen, die vor Jahren erdacht worden sind, um die Fusion eben zu ermöglichen. Eine zweite Anlage ist im Moment IFMIF-DONES. Das ist die steht für International Fusion Materials Irradiation Facility. Da geht es darum, dass wir unsere Materialien zum ersten Mal so schädigen, wie ein Kraftwerk das dann machen würde. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil Sie brauchen für die Auslegung von einem Kraftwerk und für die Lizenzierung von Komponenten, brauchen Sie Materialdaten. Die haben wir aus jetziger Sicht nicht. Und das ist auch ein zeitbestimmender Schritt. Ohne Materialdaten dürfen Sie nichts bauen. Oder können Sie nichts lizenzieren und ohne lizenzieren können Sie nichts bauen. Und es gibt so die untere Grenze, wie lange die Fusion brauchen wird, eigentlich vor.
Jetzt nehmen wir mal an, wir sind jetzt schon deutlich ein paar Schritte weiter und Kernfusion funktioniert, nicht nur wissenschaftlich, sondern wir haben auch wirklich dann Kraftwerke schon gebaut. Wie würden die sich jetzt in ein zukünftiges Energiesystem in Deutschland sehr stark elektrifiziert und sehr viel dezentraler, als wir das jetzt heute kennen, also ohne diese großen Kraftwerke, höchstens noch mit Kapazitätskraftwerken, die nur manchmal dann einspringen. Wie würde sich dann da die Kernfusion einfügen?
Also wir haben den großen Vorteil, dass wir ja in Helmholtz verschiedene Programme haben, um genau das zu rechnen und genau das vorherzusagen, wie werden der bestmögliche Einsatz. Die Idee, alles zu dezentralisieren, die ist für Photovoltaik und Wind absolut gut und muss vorangetrieben werden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir auch Industriezentren in Deutschland haben. Denken Sie beispielsweise an die chemische Industrie. Die sind Verbraucher, die enorme Energiemengen brauchen, die sie vor Ort lokal nicht herstellen können. Und das heißt, für mich wird die Fusion dort zum Einsatz kommen, wo sie sehr viel Energie konzentriert über 24 Stunden brauchen werden. Früher hätte man da vielleicht Grundlast gesagt. In Zukunft, wo sehe ich es ganz stark, eben in der chemischen Industrie, in der Zementindustrie und beispielsweise ganz wichtiger Markt und auch ein Grund dafür, warum Microsoft einer der größten Geldgeber für die Fusion ist, Rechenzentren. Rechenzentren werden in Zukunft einen substanziellen Energieanteil schlucken. Dies Jahr haben Sie, oder Sie haben gesagt fast, ein Großteil der Energie wird elektrische Energie sein. Ja, wir wollen auf alle Fälle so viel wie möglich elektrifizieren. Denken Sie aber dran, dass wir auch Wärme brauchen. Und wenn Sie an die Fusion denken, dann könnten wir den Wirkungsgrad sogar nochmal substanziell erhöhen, wenn wir nicht den Umweg über den Strom machen, sondern wenn wir beispielsweise in der Nähe eines Chemieparks dann ein großes Fusionskraftwerk hinstellen, was eben sehr, sehr viel Abwärme produziert.
Klar, der Elefant im Raum ist ja, dass Fusionskraftwerke natürlich schon PV, Wind und vor allem die Lithium-Ionen-Speicher komplett obsolet machen, wenn wir billige Energie im Überfluss hätten und damit sozusagen irgendwann zukünftig dieses dezentrale Stromnetz obsolet machen. Deswegen hat Daniel auch so ganz konkret gerade gefragt. Das heißt also, da gehen die Gedanken noch nicht so ganz konkret, wie man denn diese ersten Fusionskraftwerke dann sozusagen einbetten könnte. Klar, in so ganz energieintensiven Industrien ist das natürlich toll. Und gleichzeitig würde ich sagen, naja, dann würde das quasi Konkurrenz sein zu den Kernkraftwerken aus Frankreich heutzutage wahrscheinlich.
Also erstens einmal glaube nie, kein seriöser Wissenschaftler der Welt ist der Meinung, dass die Kernfusion Photovoltaik, PV in Kombination mit elektrochemischer Energiespeicherung obsolet machen würde. Das soll man mal ganz klarstellen.
Und das finde ich gut, dass Sie das an dieser Stelle sagen, weil das kriegt man ja so ein bisschen in der aktuellen politischen Debatte zumindest mal das Gefühl, dass das irgendwie doch Konkurrenz zueinander sein könnte in der Zukunft.
Ich sage nicht, dass es nicht Konkurrenz ist, aber nicht im Bereich der Energiesicherheit und Versorgung, sondern vielmehr die Konkurrenz ist doch offensichtlich. Der Staat hat endlich viel Geld und die Fusionsforschung wird viel Geld kosten. Und ja, woher nimmt man das? Teilweise natürlich werden andere Förderprogramme zurückgefahren werden. Und dahingehend haben wir unmittelbar jetzt eine Konkurrenz, was um Fördertöpfe das angeht. Aber ich sehe eigentlich in Zukunft eine schöne Abgrenzung, weil genau die Fusion das leisten kann, was die dezentralen nicht leisten können und umgekehrt. Die Fusion kann beispielsweise nicht schnell regelbar sein. Da werden wir Batteriespeicher brauchen. Oder im Moment hält man Gaskraftwerke dafür vor, was vielleicht auch nicht ewig der Fall sein wird. Also insofern denken Sie vielmehr daran, dass der eine Vorteile hat in einem Bereich, den der andere nicht liefern kann.
Okay, aber dann dazu mal direkt die Frage, weil wir reden ja jetzt trotzdem über Dinge, die in Jahrzehnten dann wahrscheinlich passieren. Wir haben jetzt trotzdem diese Zwischenzeit auch zu überbrücken, indem wir immer mehr elektrifizieren und Erneuerbare zubauen. Aber gleichzeitig, wie Sie gesagt haben, diese energieintensiven Industrien, die müssen wir ja irgendwie dann in die nächsten Jahrzehnte bringen. Das wird im Moment immer diskutiert mit grünem Wasserstoff dann perspektivisch. Das heißt, das wird sozusagen der größte Konkurrent wahrscheinlich dann für die Fusionskraftwerke oder wie?
Ich glaube, das sind wir jetzt von einer wissenschaftlichen Betrachtung sehr weit weg in Richtung einer persönlichen Diskussion und ich kann Ihnen da wissenschaftlich nicht viel dazu sagen. Ich kann Ihnen meine persönliche Meinung dazu sagen. Die größte Herausforderung ist eben in dem Übergang die nächsten 30 Jahre oder vielleicht 35 Jahre. Wie schafft man es, dass unsere Gesellschaft wirtschaftlich kompetitiv bleibt und trotzdem diesen Transfer schafft? Da könnte grüner Wasserstoff eine Rolle spielen. Aufpassen, grüner Wasserstoff wird nicht in Deutschland entstehen. Wir machen uns dann wieder so abhängig wie bei den Lieferketten, wie wir es im Moment im Iran haben. Natürlich mit Diversifizieren wird es sicherlich weniger schlimm sein und ich bin voll der Meinung, dass man das tun soll. Nur halte wirklich nicht viel davon, dass man sagt, das eine oder das andere wird. Sie haben fast Atomstrom aus Frankreich gemeint. Auch der wird eine Rolle in dieser Übergangszeit spielen. Solange uns denn Frankreich liefert.
Ja, ich glaube, wir müssen schon über diese Szenarien sprechen, weil es läge ja vielleicht auch nahe, diese Fusionskraftwerke irgendwo aufzustellen, damit Wasserstoff zu machen und dann eben doch irgendwo Green Fuels, E-Fuels oder so da einzusetzen für Schifffahrt, für eben Flugzeuge, Langstreckenflugzeuge, wo sie ehrlicherweise im Moment alternativlos sind. Was halten Sie davon?
Ist auf alle Fälle eine Möglichkeit. Das spräche ja dafür, dass Sie ein Fusionskraftwerk im Prinzip im Dauerbetrieb halten und dann eben grünen Wasserstoff, E-Fuels als Speichermedium benutzen, beziehungsweise dann eben um in die Anwendung zum Energietransport zu bringen. Das ist ein absolut sinnvolles Szenario.
Nun, soweit ich das in der Vorbereitung mitbekommen habe, gibt's ja schon Berechnungen, Studien, die Erzeugungskosten schon mal durchgerechnet haben. Also das heißt, ja, wie das so gegenüber der Windkraft oder sowas zum Beispiel steht. Können Sie uns das mal irgendwie nennen? Was werden da so für Spannen irgendwie diskutiert?
Ich halte nichts von diesen Kostenrechnungen, schlicht weil aus Sicht eines Materialwissenschaftlers die Fehlerquellen noch viel zu groß ist. Wie gesagt, wenn das Kraftwerk für 5 Jahre mehr oder weniger im Dauerbetrieb ist, dann stelle ich mir durchaus Kosten vor, die unter dem von einem Kernkraftwerk liegen. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, wenn es sehr wartungsintensiv wird, dann können die Kosten auch relativ schnell höher sein, als im Moment der Strommarkt es erlauben würde. Und dann wäre Fusion nicht kompetitiv. Eine Sache müssen wir halt aber auch klarstellen. Wir sprechen immer als Verbraucher von unseren 35 Cent pro Kilowattstunde. Um die geht's wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr. Es ist für mich außer Frage, dass am 21. Juni um 12 Uhr Mittag in Deutschland die Photovoltaik die günstigste Energieform sein wird. Es ist aber auch außer Frage, hoffentlich für jedermann, dass dies am 21. Dezember um Mitternacht nicht der Fall sein kann. Und genau das wird die Nische der Fusion sein, wo sie eben in diesen Zeiten uns dauerhaft mit Energie versorgen kann und die Überproduktion dann eben vielleicht, so wie vorher gesagt, in E-Fuels, grünen Wasserstoff oder so reinstecken kann.
Super, super interessant, weil da steckte jetzt ganz, ganz viel drin in diesem Satz, weil da geht es dann eben doch irgendwie ein bisschen in Konkurrenz zu zum Beispiel den stationären Lithium-Ionen-Batterien, die ja im Moment ganz, ganz stark ausgebaut werden in Deutschland in verschiedensten Formen und ja für verschiedenste Aufgaben. Herr Kirchlechner, jetzt muss ich Ihnen trotzdem zum Ende dieses Interviews trotzdem nochmal die Frage stellen, Kernspaltung und Kernfusion, können Sie da nochmal ganz konkret die Vor- und Nachteile auflisten? Das eine ist ja jetzt schon skaliert und das andere verspricht andere Verbesserungen, ist aber noch in den Kinderschuhen. Können Sie das nochmal perspektivisch in Verbindung setzen?
Der große Vorteil der Kernspaltung ist, dass hier die Physik relativ einfach ist und das Ding von alleine abläuft. Das ist aber gleichzeitig auch ihre größte Gefahr. Wir müssen technisch riesen Vorkehrungen treffen, um das zu vermeiden, dass sie das selbstständig tut. Und wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist es uns nicht immer gelungen, das zu tun. Im Vergleich dazu hat die Fusion den Vorteil, dass sie intrinsisch sicher ist, dass wenn wir sie richtig machen, dass wir keine langlebigen Radioisotope erzeugen, die Endlagerung benötigen. Und zusätzlich im Vergleich vielleicht zu anderen Energieformen, der Einsatz von Brennstoff wirklich sehr gering ist. Mit einem Kilogramm Brennstoff können Sie da relativ lang heizen. Es ist mehr als 4 Größenordnungen, was Sie weniger an Brennstoff einsetzen müssen. Und das ist etwas, was gerade in der Zeit, wo es um resiliente Lieferketten und so geht, ein Argument, das vielleicht noch zündet werden könnte.
Dann letzter kleiner Kommentar, den würde ich schon noch ganz gerne von Ihnen hören. Es gibt ja diese populären Small Modular Reactors, diese kleinen Atomkraftwerke, die in den letzten Jahren immer mal wieder über die Ticker gelaufen sind. Glauben Sie, dass die kommen? Kann man das mit Fusionskraftwerken irgendwie auch machen, also verkleinern und modular einsetzen, oder ist das am Ende alles Quatsch?
Die Fusionsleistung eines Fusionsplasmas skaliert mit dem Volumen, und zwar glaube ich, zur dritten Potenz. Das heißt, wenn Sie das Ding klein Tabletop bauen, dann ist das zwar sehr charmant, aber es ist viel härter für Sie, dass Sie jemals einen Energieüberschuss erzeugen. Und das ist genau das große Problem der Fusion. Damit unsere Anlagen funktionieren, brauchen Sie große Anlagen. Gehen wir mal beispielsweise in die Batterietechnik. Sie können in einer Schule mit Ihren Schülern von der Zitronenbatterie bis zum Exzellenzcluster Polis am KIT durchgehend skalieren. Sie können mit einer ganz kleinen Arbeitsgruppe und Sie können das mit weltweiten Experten machen. Das funktioniert bei der Fusion nicht. Sie können eine Fusionsanlage nur dann bauen, wenn sie riesengroß ist. Und damit erzeugt sie automatisch enorme Kosten Und damit dauert es automatisch sehr, sehr lange, bis sie das bewilligt haben, gebaut haben und dann den nächsten Iterationsschritt haben. Das heißt, dieses Fall Forward, was man beispielsweise bei vielen Technologien zur Entwicklung hat oder was der Elon Musk mit seinen Raketen treibt, die ihm jeden Tag um die Ohren fliegen, das kennen wir bei der Fusion nicht, schlicht, weil das Ding zu groß ist.
Können Sie zum Schluss bitte nochmal zusammenfassen, woran erkennen wir denn jetzt so, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren, ob Fusion wirklich dann auch auf diesem Kraftwerkskurs ist? Welche Wegmarken gibt es da irgendwie vielleicht, die so besonders wichtig sind, dass die genommen werden und wo wir dann so als Laien irgendwie sagen, ah okay, jetzt geht das in die absolut richtige Richtung?
Danke für diese Frage. Ja, der erste große Durchbruch wird Q-Größe 1 für die Fusion sein, das wird ein öffentlichkeitswirksamer Punkt sein, der aber für viele Leute in der Fusionsforschung eigentlich nur Frage der Zeit ist. Der Bau des ersten Demonstrationskraftwerks gegen Ende der 30er Jahre, das könnte dann wirklich der ganz wichtige Punkt sein. Nicht aus wissenschaftlicher, nicht aus technologischer Sicht. Aber dann erwarte ich mir, dass ganz in der Breite die Energieversorger einsteigen und dann in diese Technologie investieren. Das ist jetzt etwas, was wir schon auf sehr hohem Niveau sehen. Sobald Risikokapital da drinnen ist, komplementieren sie die staatliche Förderung, wenn wir auf einmal wesentlich mehr Geld zur Verfügung können beschleunigen. Und deshalb, das Demonstrationskraftwerk wird vor allem aus wirtschaftlicher Sicht ein Gamechanger sein, weil wir dann eben mit den Energieversorgern in die breite Masse gehen könnten.
Herr Kirchlechner, herzlichen Dank für das Interview, für Ihre Einschätzung und dass Sie hier ja so einiges gerade gerückt haben, was vielleicht in den Medien manchmal ein bisschen doch zu unterkomplex diskutiert wird. Liebes Publikum, schreibt uns gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare und ansonsten sind wir wieder am nächsten Sonntag für euch da. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.